Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.
Amen.
Das Wort Heiliger Schrift, das unserer Predigt zugrunde liegt, ist das Evangelium dieses Sonntags, wie wir es bereits hörten, von der Heilung des Gelähmten. Zwei Sätze, die markant sind, wiederhole ich. Jesus sprach zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann sagte er: Steh auf, nimm dein Bett und gehe heim.
Das heilige Evangelium steht bei Markus im 2. Kapitel. Nach einigen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum. Und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihren Herzen: Wie redet er so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten, und sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm dein Bett und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor aller Augen, sodass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben so etwas noch nie gesehen.
Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass wir es heute hören dürfen. Und wir bitten dich, schenke uns deinen Heiligen Geist, dass wir dein heiliges Wort in unser Herzen fassen und dass dieses Wort unsere Herzen erfülle mit Trost und Zuversicht und mit Hoffnung und neuem Mut. Stärke du unseren Glauben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Hauptsache, da sagt ihr es doch,
Gesundheit.
Hauptsache Gesundheit. Liebe Gemeinde, dem würden wir wohl alle zustimmen. Hauptsache Gesundheit. Ja. In der langen Reihe der Gratulationen und Geburtstagswünsche darf natürlich dieser eine Wunsch nicht fehlen. Und gute Gesundheit. Und wer von uns wüsste das nicht, mit zunehmendem Alter wird dieser Wunsch immer wichtiger und nötiger. Hauptsache Gesundheit. Ja, die Gesundheit, das ist ein ganz hohes Gut und kostbares Geschenk unseres Gottes. Denn ohne Gesundheit macht das Leben, das Arbeiten und das Reisen keinen Spaß. Essen und Trinken wollen nicht recht schmecken und die Nächte werden oft zur Qual. Aber ist die Gesundheit wirklich die Hauptsache? Nun, wir wissen sie meistens erst dann recht zu schätzen, wenn wir nicht mehr gesund sind. In normalen Tagen nehmen wir die Gesundheit so ganz selbstverständlich hin. Aber ist das nun die Hauptsache unseres Lebens? Nun, der Volksmund sagt so: Naja, also Gesundheit ist sicher nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles auch nichts. Ganz klar, Gesundheit, das ist schon etwas. Wer krank ist, leidet ja nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Leib und Seele sind nach biblischer Erkenntnis eine Einheit. Lange bevor Ärzte uns das klar machten, dass das so ist. unserem heutigen Sonntagsevangelium geht es um einen Kranken, der leidet, und um seine Gesundung, seine Heilung auf wunderbare Weise durch Jesus. Und am Ende dieses Evangeliums, da hören wir, dass alle, die dieses Wunder miterlebt hatten, sich entsetzten. Da heißt eigentlich im griechischen Urtext, sie gerieten außer sich, sie gerieten an den Rand der Ekstase und sie lobten und priesen Gott und sagten, also so etwas haben wir noch nie gesehen. Aber im Mittelpunkt dieses Evangeliums steht nicht etwa, wie wir meinen, der Gelähmte, der so leidet und nun plötzlich wieder so gesund geworden ist, auch nicht seine vier treuen Freunde, die ihn zu Jesus auf einer Tage brachten, sondern er steht im Zentrum dieses Evangeliums, Jesus Christus, unser Heiland, der seine Macht hier beweist, der mächtiger ist als diese Krankheit, diese Lähmung, mächtiger als jede Krankheit, mächtiger als deine und meine größte Krankheit, unsere Sünde, der mächtiger ist als der Tod, dein Tod und mein Tod, mächtiger als der Herr über Leben und Tod. Aber schauen wir uns zunächst einmal den Kranken an. Es fällt auf, dass dieser Kranke kein Sterbenswort sagt, keine Silbe kommt über seine Lippen. Er jammert nicht über seinen Zustand, er klagt nicht, er beschwert sich nicht, er klagt nicht an, gar nichts. Er bittet auch nicht seine Freunde, ach, tragt mich doch mal zu Jesus, von dem man gehört hat, dass der auch mit unheilbar Kranken fertig wird und die heilen kann. Vielleicht kann der mir ja helfen. Nichts. Und als er da zu Jesu Füßen lag, da schreit er auch nicht, wie sonst die Kranken so im Neuen Testament bei solchen Krankenheilungen, ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und wenn du das kannst und willst, dann heile du mich. Nichts, kein Sterbenswort. Es sieht so aus, als ob diese Lähmung nicht nur seine Füße und seine Beine betreffen würde, sondern als ob seine Sprache gelähmt wäre. Er ist unter der Last, unter dem Kreuz und der Schwere dieser Bürde, dieser Krankheit, schier stumm und sprachlos geworden. Aber was wird dieser Gelähmte nicht schon alles ausprobiert und unternommen haben? Wie viele Ärzte wird er schon in allen möglichen Ecken und Enden seines Landes aufgesucht und konsultiert haben? Aber das alles hat null gebracht. Gar nichts. Kennen wir doch. Du rennst von einem Arzt zum anderen und keiner kann dir wirklich helfen. Und wie oft wird dieser Gelähmte als ein frommer Jude nachts Gott um Hilfe angerufen haben, oft unter Tränen. Ach Herr, so wie der Wochenspruch dieser Woche lautet aus dem Propheten Jeremia, heile du mich, so werde ich heil. Und hilf du mir, so ist mir geholfen. Aber Gott schweigt, stille. Bis jetzt jedenfalls hat Gott ihm nicht geholfen. Sollte nun ausgerechnet dieser Wanderprediger aus Nazareth, dieser Jesus, ihn heilen können, ihm helfen können? Seine Freunde sind fest davon überzeugt, also wenn einer hier helfen kann, dann Jesus. Und so fragen sie auch nicht lange, sie fackeln nicht lange und sagen zu ihrem Freund, willst du, dass wir dich eventuell zu Jesus bringen, dass der dich heilt? Nein, sie packen beherzt zu und tragen ihn auf einem Trage, auf einem Bett zu Jesus. Aber was ist denn das? Jesus ist in Kapernaum. Das ist sozusagen seine Stadt, wenn man so will, sein erster Hauptwohnsitz im Lande Israel oder Palästina. Und das Haus, in dem Jesus sich befindet, das quillt ja über. Da stehen ja die Leute Schlange draußen auf der Straße. Wartezimmer, die sind übervoll. Da predigt er das Evangelium vom Reiche Gottes und alle wollen ihn hören. Sie haben einen Hunger und Durst nach dem Brot des Lebens, nach dem Wasser des Lebens. Sie haben Hunger und Durst, dass sie jemand frei macht von dem Joch des Gesetzes, von den tausend und tausend Vorschriften, die die Juden im Laufe der Tradition aufgebaut hatten, zusätzlich zu den 10 Geboten. Aber diese tollen Freunde in ihrem Eifer, die resignieren nicht. Die sagen nicht, naja, haben wir Pech gehabt heute, kommen wir halt morgen oder nächste Woche wieder. Wir lassen uns mal einen Termin geben, eine andere Sprechstunde. Nein, sie steigen aufs Dach, decken das Dach auf und graben durch den Lehmboden, durch das Lehmdach ein Loch und lassen ihren gelähmten Freund an langen Seilen direkt zu Jesu Füßen nieder, so wie man einen Toten im Sarg in das Grab senkt. Nur der Gelähmte findet dort zu Jesu Füßen nicht den Tod, sondern, welch ein Wunder, das Leben, ein neues Leben. Diese vier treuen Freunde, liebe Gemeinde, können uns ein Vorbild sein in ihrem Eifer, in ihrem Glaubensmut. Sie lassen sich nicht abwimmeln. Sie ziehen die Sache durch. Wie sieht das aus, wenn wir für unsere Kranken beten, in der Gemeinde, in der Nachbarschaft oder im Kollegenkreis, im Freundeskreis oder in der eigenen Familie? Nicht wahr? Wenn jemand plötzlich krank wird, dann sind wir auch mit betroffen und schockiert und das tut uns furchtbar leid und wir falten die Hände und sagen, ja, wir wollen für ihn beten. Aber ist es nicht so, liebe Brüder und Schwestern, dass unsere Kraft dann auch schwindet, dass wir immer mutloser werden mit unserem Gebet, dass wir nachlassen, dass wir denken, ob bewusst oder unbewusst, ach, wer weiß, ob das überhaupt hilft. Und dass wir uns dann ganz schäbig vorkommen, wenn wir nur noch so plappern und routinemäßig dann so ein paar Floskeln, Gebetsworte vor uns her sagen, wer weiß, ob Gott das hilft, das hört und ob er helfen will. Und wir resignieren und geben es auf und das Gebet versiegt und stirbt. Ich sage dir, liebe Immanuelsgemeinde, wenn das Gebet im Sonntagsgottesdienst für unsere Kranken nicht mehr hier laut wird, dann erstirbt das Gebetsleben an einem ganz wesentlichen Stück, am Stück der Nächstenliebe. Denn die Nächstenliebe, die wir so sehr betonen als Christen, die manifestiert sich eben, die tut sich kund, indem wir jeden, der leidet, ob körperlich oder seelisch, der schwer hat, der mit dem Leben nicht zurechtkommt, der unter dem Kreuz, das ihm auferlegt ist, seufzt, dass wir ihn auf die Trage, auf das Bett des Gebets legen, immer und immer wieder. Dass wir Gott um Hilfe anrufen, Herr, lass mich nicht müde werden, für unsere Kranken, für den einen zu beten. Herr, du kannst es tun. Wir wollen dir nicht vorschreiben, wann du es tust, wie du es tust, aber du wirst es tun. Ja, du wirst es tun. Denn du hast alle Macht und Gewalt im Himmel und auf Erden. Und Jesus, der protestiert hier nicht. Er ruft nicht die Polizei. Er sagt nicht, ihr seid wohl von Sinn, ihr seid wohl verrückt. Ihr deckt hier das Dach des Hauses auf. Also, was fällt euch gefälligst ein? Stellt euch ganz hinten an, bis ihr dran seid. Nein, da heißt es hier im Evangelium, und das ist, da, als ob die Sonne aufging, da Jesus ihren Glauben sah. Stell dir mal vor, wir sind hier im Gottesdienst und das ist nicht eine unsichtbare Gotteskamera, aber Jesus sieht, liebe Gemeinde, jetzt in diesem Moment deinen Glauben an. Und wenn du für deine Kranken betest in der Gemeinde, in der Familie oder wo auch immer, da sieht Jesus deinen Glauben an. Glauben heißt Vertrauen. Dass du nichts siehst, dass du nichts mitbekommst und doch dem Herrn vertraust, er kann es tun, er wird es tun, wann er will und wie er will, da Jesus ihren Glauben ansah. Er sieht gar nicht mal den Glauben des Gelähmten, sondern den Glauben dieser treuen Freunde, die sich nicht abwimmeln lassen, die nicht resignieren, die nicht mutlos werden, die nicht aufstecken, sondern die sagen, Herr Jesus, hier ist er da, heile du. Da Jesus ihren Glauben sah, und da beginnt Jesu Behandlung. Und er sprach zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Wir kennen diese Worte aus der Beichte, aus der Absolution. Dir sind deine Sünden vergeben. Aber machen wir uns das mal klar, liebe Gemeinde. Hier in dieser Situation, da war blankes Entsetzen angesagt. Also die Leute sagten, was ist denn das? Die waren tief enttäuscht. Die waren sagenhaft enttäuscht. Die Frommen, die Schriftgelehrten, die dachten im Herzen, was? Haben wir richtig gehört? Der ist wohl von Sinn. Nur Gott kann doch Sünden vergeben. Der tut ja gerade so, als ob er Gott sei oder an Gottes Stelle hier stünde. Oder als ob er die Macht, die Vollmacht, ein Mandat von Gott hätte, Sünden zu vergeben. Also wenn der so weitermacht, dieser Jesus, dann wird er das nochmal zu spüren bekommen und büßen müssen und am Kreuz womöglich enden. Und so ist es ja dann auch geschehen, wegen Gotteslästerung. Er hat Gott gelästert. Das denken sie, das sagen sie in ihrem Herzen. Und die anderen, die übrigen Zuhörer, die nicht so schriftgewandt waren, ja, die waren natürlich auch enttäuscht. Die dachten, also Jesus würde jetzt irgendeinen Trick anwenden, ein Zauberstück oder irgendetwas Magisches da mit Magie ihn behandeln, diesen Kranken, und dann würde der aufstehen und dann könnte der gehen und dann wäre das alles wunderbar. Und das geschieht nicht, sondern nur, sagen sie, wie auch wir normalerweise sagen würden, ach, er hat ihnen nur die Sünden vergeben. Und du kommst hier zur Beichte wie letzten Sonntag und du kommst zur Absolution und da wird dir das zugesprochen, dir sind deine Sünden vergeben, meine Tochter, mein Sohn. Und du gehst nach Hause und denkst vielleicht in deinem Herzen auch latent oder wirklich kompakt, naja, nur Sünden hat Gott mir vergeben. Aber was ist denn das? Sünden vergeben. Da heilt er deine Seele. Da heilt er dein Gewissen. Da heilt er dein Herz. Da schenkt er dir neuen Mut und neue Glaubenskraft. Das ist etwas. Und Jesus erkennt, heißt es hier, in der Kraft des Heiligen Geistes, was diese Leute alles denken an Enttäuschung oder an Entrüstung. Und er sagte zu ihnen, damit ihr aber erkennt, dass der Menschensohn, und das ist, liebe Gemeinde, ein Titel für den Messias aus dem Alten Testament, aus dem Buch Daniel, der Menschensohn, dass der nämlich der Retter und der Richter, der Weltenrichter der Welt sein soll, dass der Menschensohn, der von Gott gesandt ist, und er ist der Menschensohn Jesus, Macht hat auf Erden, Sünde zu vergeben, sage ich zu dem Gelähmten jetzt, stehe auf, nimm dein Bett und gehe heim. Und der Kranke, welch ein Glaube, der sagt nicht, das glaube ich nicht. Also ich bleibe hier lieber liegen auf meiner Pritsche. Der steht tatsächlich auf, schnappt sein Bett und geht nach Hause. Er ist geheilt an Seele und Leib. Da möchten wir nun sagen, ja, wenn das so unter uns geschehen würde. Aber was steht dahinter? Eine wunderbare Theologie. Da steht dahinter die Herrlichkeit des Sohnes Gottes, der vom Vater gesandt ist, um die Kranken zu heilen. Die krank sind an Leib und Seele. Denn so wie Gott bei der Schöpfung sprach, es werde Licht und es ward Licht, nur auf das Wort hin. So spricht hier der Sohn Gottes, steh auf, deine Sünden sind dir vergeben, nimm dein Bett und gehe heim. Und es geschieht, so er spricht, so geschieht, so er gebietet, so steht's da. Welch eine Kraft, welch eine Macht. Und wenn Jesus zu dem Schenker am Kreuz sagt, heute wirst du mit mir im Paradiese sein, dann gilt das. Dann ist das Realität. Dann ist das Wirklichkeit. Und wenn du verzagt bist in deinem Glauben und mutlos und wenn der Alltag dich niederdrückt und die Krankheit und andere Sorgen und Probleme, dann denk daran, wer da glaubet und getauft wird, das hast du heute gehört hier im Rüstgebiet, der wird selig werden. Dann halte dich fest an diesem Balken, der wird selig werden. Jesus sagt nicht, der soll vielleicht mal und so und der muss gewisse Bedingungen erfüllen, sondern der wird selig werden. Du wirst gerettet werden. Jesus hat zu seiner Erdenzeit, liebe Gemeinde, nicht alle Kranken geheilt, so wie auch alle Kranken heute nicht geheilt werden, so wie wir es uns wünschen und denken. Nur hier und da hat er Kranke geheilt, zu einem Zeichen, zu einem Hinweiszeichen, dass er Macht hat über alle bösen Mächte und Kräfte, über alles, was uns beschwert und belastet, über alle Krankheiten, auch über die größte Krankheit, die schlimmste Krankheit des menschlichen Geschlechts, deine Krankheit und meine Krankheit, ob wir jung und gesund sind oder alt und krank sind. Das ist unsere Sünde. Das ist unsere größte Krankheit, die wir alle haben, an der wir leiden und an der wir sterben. Das hat Gott schon so Adam und Eva nach dem Sündenfall gesagt. Welches Tages ihr davon essen werdet, werdet ihr sterben. dass Gott das nicht sofort an dem Tag vollzogen hat, sein Gericht, sondern hinausgezogen hat, hinausgezögert hat, ist Gottes Langmut und Geduld und Barmherzigkeit zuzurechnen. Und er hat ja einen Plan gehabt, einen Heilsplan, durch seinen Sohn Jesus Christus, den Schlangenzertreter, der da kommen sollte, um die Sünder zu retten und selig zu machen. Ein Hinweiszeichen. Und da ist Jesus nun für diese Krankheit den Schmerzensweg gegangen, selbst in den Tod. Es ist das geworden, was der Prophet Jesaja ein Dreivierteljahrtausend vorher geweissagt hat, für wahr. Er trug unsere Krankheit an Leib und Seele und litt unsere Schmerzen. Unsere Schuld und Strafe hat er getragen und verbüßt. Er hat unseren Tod auf sich genommen und den entmachtet. Und wir sind frei. So euch der Sohn Gottes frei macht, so seid ihr frei. Und der Weg ist geebnet in Gottes Reich, in Gottes Vaterhaus. Und die Tür ist geöffnet durch sein vollmächtiges Wort. Es ist vollbracht. Wörtlich heißt das, es ist bezahlt. Hör einmal, deine Schuld ist bezahlt. Deine Schuld kannst du nicht wieder gut machen. Nicht mit dem besten und frömmsten Leben. Die hat Jesus Christus bezahlt. Er hat alles in Ordnung gebracht. Halt dich nur an ihn. Und er steht schon da. Er steht schon da am Himmelstor. Dein Heiland Jesus Christus. Und wartet auf dich und auf mich. Wartet auf uns Jungen und Alten. Auf uns Gesunde und Kranke. Und sagt, ich bin vorangegangen, euch die Städte zu bereiten. Es ist alles präpariert für uns. Dein Sitz im Himmel ist vorbereitet. Es ist alles in Ordnung. Und da wird eine Freude sein. Da wird alles von dir genommen werden. Aber auch die grässlichste Krankheit. Alles wird von dir genommen werden. Und du wirst dich nur noch freuen können. Denn Gott wird unsere Tränen abwischen von unseren Augen. Und wir werden ihn schauen, wie er ist in seiner Herrlichkeit. Dann, so sagt der Psalmbeter im 126. Psalm, wird unsere Zunge voll Rühmen sein. Unser Mund voll Lachen sein. Wir werden sagen, der Herr hat Großes an uns getan. Des sind wir fröhlich, denn er hat uns heil gemacht, gesund gemacht an Seele und Leib. Ihm sei Ehre, Lob und Preis. Und wir? Glaubst du das, dass du solch eine wunderbare Zukunft vor Augen hast? Glaubst du das? Wenn wir auf unseren grauen, tristen Alltag schauen, wie wir da unsere Tabletten, ob willig oder nicht, schlucken, und dass wir uns von einem Arzt zum anderen schleppen und von einem Gebetstag zum anderen uns bemühen, dann möchten wir resignieren. Dann möchten wir sagen, ach, es fällt uns so schwer, das zu glauben, dass wir es einmal ganz, ganz gut haben werden und dass alle Lähmung und alle Taubheit und alle Blindheit und alles Ungemach von uns abfallen wird. Wenn wir aber auf ihn schauen, auf Jesus Christus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, liebe Gemeinde, dann geschieht jetzt schon dieses Wunder, dass uns anders zumute wird, dass wir neue Kraft, neue Hoffnung, neuen Mut schöpfen und dranbleiben und sagen, Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und darum komm zum Gottesdienst. Hier ist Jesus' Sprechstunde. Du musst kein Dach aufdecken. Die Tür steht dir hier offen. Die Glocken rufen dich. Du darfst kommen und Jesus für dich zu sprechen und sagt dir zu, mein Sohn, meine Tochter, deine Sünden sind dir vergeben. Und einmal, liebe Gemeinde, wird er zu jedem von uns sagen, steh auf aus deinem Grab und komm heim. Komm heim. Dahin wollen wir doch. Das ist unser Ziel. Bis dahin aber wollen wir Brüder und Schwestern nicht müde werden, für uns und unsere Kranken zu beten. Herr, heile du uns, so werden wir heil. Hilf du uns, so ist uns geholfen, denn du bist unser Ruhm. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.